Aber da ist wirklich Prüfungsgold drin.
Da gibt es zum Beispiel die Kommentar-Hacks. Und Kommentare sind so ein Ding. Also bei uns war das so, die AG-Leiterin sagt, ja, ihr habt ja jetzt die Kommentare.
Und weil ich Angst hatte, das ganze Wissen vom ersten Examen zu vergessen, bis ich dann 4 Jahre promoviert habe und dann irgendwann ins Ref gehe. Da ist mein Wissen ja futsch.
Alle von Christian Wald. Alle. Mega
kann ich unterschreiben.
Gut.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und
Ines Garretzen.
Jetzt kriege ich schon wieder einen Livestream-Knopf. Ja, Leute, wie ihr seht, seht ihr nichts. Also nicht Ines zumindest. Ines hat sich in falsche Uhrzeit aufgeschrieben und kommt jetzt nicht ins Studio. Wir gucken mal. Bei mir ist aber Janina. Und Janina und ich warten jetzt auf die Gen Z.
Generation Innenkonflikt.
Ich bin unglaublich froh, dass bei mir technisch alles geklappt hat und ich pünktlich war und ich meinen Wecker nicht überhört habe.
Das ist so geil, weil ich kam auch schon zu spät, weil ich heute einen kompletten Systemabsturz hatte und ehrlich gesagt befürchtet habe, mein Rechner ist kaputt.
Oh nein.
Aber jetzt ist doch alles gut. Aber Ines ist nicht da. Ines kommt eine halbe Stunde später. Ja, Knaller.
Dass das kein Fluch ist und wir jetzt eine verfluchte Folge irgendwie produzieren.
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Und weißt du, Janina, was hier liegt? Ganz oben auf meinem Lesestapel. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht angefangen. Aber ich freue mich total drauf. Ich bin immer viel zu busy.
Yay, das kommt mir bekannt vor.
Ist das so, ne? Ja. Und du warst schneller, weil Weltraum habe ich auch schon vorgemerkt.
Ich auch.
Aber ich habe das Buch noch nicht.
Ich habe das Buch auch noch nicht. Das ist am 15. erschienen, also gestern.
Offiziell, so, da hab ich gar nicht drauf. Guck mal, hier ist jemand im Wartezimmer. Sollen wir Ines reinlassen, ja?
Entschuldigung,
Hallo.
Es tut mir
ja,
so doch, leid.
Guten Morgen.
Oh mein Gott, es tut mir so leid. Entschuldigung.
Ines, das ist so lustig. Es ist eine Premiere, weil, das muss ich vielleicht Janina erklären, es läuft normalerweise so, Ines und ich treffen uns immer rechtzeitig, bevor der Gast kommt. Und wir labern schon mal so ein bisschen und stellen so ein bisschen den Gast vor. Und heute haben wir es andersrum gemacht, Ines. Also wir sind schon quasi gestartet und haben erzählt, ja, Gen Z.
Ja, ich kommt wusste,
halt,
dass das kommt. Ich
ja. Gen X, Badass Generation.
Es tut mir leid, ja, ich hab's mir falsch aufgeschrieben und saß hier ganz bequem und dachte so, ach ja, guck ich nochmal rein und so. Und dann schreibst du so, hab Rechnerprobleme. Und ich denke mir so, ja, aber hast du nur eine halbe Stunde Zeit, ist doch kein Problem. Und dann warst du so, nee, ist jetzt. Und ich so, oh. Ja.
Finde ich sehr lustig und vor allem, ich komme ins Studio und da sitzt Janina ganz allein.
Ich finde es gar nicht so schlecht, weil jetzt kann ich euch nämlich beim Anmoderieren belauschen. Heißt, ich kann direkt gucken, ob ihr alles richtig sagt.
Ja, das ist ja sehr jetzt gut. Das nächste Ding. Also so richtig anmoderiert wird nicht. Aber liebe Lauschis und Cookies, wie ihr seht, wir sind heute mal wieder zu dritt. Und wir wollen so ein bisschen übers Ref sprechen, über Tipps zum Ref. Und bei uns, ihr kennt sie, denke ich mal sowieso, ist Janina Schäffer und Dr. Janina Schäffer. Und ich glaube, wir stellen dich, Janina, am besten so vor, wie du dich selber vorstellst bei LinkedIn. Das finde ich nämlich einmalhin alles drin. Janina ist schreibende Volljuristin mit Affinität für Strafrecht, Kriminologie, Legal Design, Law and Literature, Katzen, Krimis und schwarzen Tee. Du bist Autorin von juristischen Ratgebern und Skripten und Redakteurin bei Beck Aktuell. So, ich glaube, jetzt kannst du direkt reingrätschen und sagen, war das vollständig, war das alles richtig?
Es war absolut vollständig, als ob ich es geschrieben hätte.
Ja, ne, dachte ich auch, warum neu erfinden? Janina, schön, dass du da bist. Und ich dachte, wir sprechen heute übers Ref. Ines und ich dachten, wir sprechen übers Ref. Und natürlich...
Obacht, Obacht, dieser Podcast enthält unbeauftragte und unbezahlte Werbung. Also eigentlich nicht, aber Jura, safety first.
Über den Ref-Guide. Ines, hast du ihn auch gelesen, ne?
Ich habe ihn auch gelesen, ich habe ihn auch da. Ich habe ihn leider jetzt 5 Meter hinter mir, weil ich sehr spontan und sehr schnell in dieses Meeting gesprintet bin. Aber ich weiß natürlich, was drin steht. Ja,
Ines, willst du nochmal aufstehen und ihn holen? Ja, boah, ey, Gen Z, ne? Zu spät, nicht, das Buch nicht parat.
Generation Innenkonflikt.
So, und da kann man jetzt mal wirklich, wir räumen eigentlich immer mit Klischees auf, aber jetzt fühle ich mich irgendwie gezwungen, die noch ein bisschen zu bestätigen. Also die, Gen X.
Jetzt muss ich natürlich auch zeigen.
Genau.
Haben wir ihn alle da.
Wir haben ihn alle da und ich habe auch meine Notizen natürlich extra mitgebracht, die ich mir gemacht habe beim Lesen.
So, hervorragend. Und Generation X arbeitet natürlich, Gen X, Hardworking Badass Generation, mit Haftis. Also mein ganzes, das ist ein Arbeitsbuch. Also es ist richtig durchgearbeitet und viele Notizen habe ich reingemacht. Und ich habe natürlich auch sofort die Autorenliste, das ist ja ein krasses Line-up, muss man mal ehrlich sagen, hier richtig kommentiert, Herzchen dran. Da sind tatsächlich ein paar Podcast-Gäste von mir dabei.
Ja, es sind doch immer nur die gleichen Nasen, die in der Jura-Bubble sich bewegen. Nein, ich habe mich natürlich schon bemüht, nicht nur Referendare und Referendarinnen als Autoren gewinnen zu können, sondern logischerweise auch die Expertinnen und Experten, die schon in der Praxis drin sitzen, damit die auch zu Wort kommen können.
Richtig cool und was mich sehr gefreut hat, Simon Prohr ist dabei, Annika Seebach ist dabei und letztlich ja die Gewinner des Podcast-Preises Platz 1 Referendariat, nämlich der RefPod. Liebe Grüße. Klar.
Also liebe der Grüße. RefPod musste natürlich dabei sein. Man kann kein Buch über das Rechtsreferendariat schreiben, ohne den zumindest zu erwähnen. Und wenn man dann natürlich noch den Host bekommt, dann hat man meiner Meinung nach einen Volltreffer gelandet.
Ja, finde ich auch. Und ich finde auch ehrlich gesagt an dieser Stelle mal die Einladung ausgesprochen. Ich finde, wir müssen mal ein Mashup machen. RefPod, Jura und Trash.
Das ist mal eine dufte Idee, Knorke.
So, Ines hatte, glaube ich, jetzt genug Zeit, sich etwas zu sortieren.
Ja. Ich will nur kurz sagen, ich habe ja von der Besten gelernt und ich habe deine Herzchentechnik auch übernommen, dieses Mal beim Lesen. Und habe deswegen auch ganz viele Herzchen hier an der Seite.
Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was ich da alles dran kommentiert habe, also eigene Erfahrungen habe ich ergänzt. Ist zwar eine Weile her, aber ich war ja nun auch im Ref und ich habe einzelne Dinge kommentiert. Also dann stehen so Sachen wie, wenn ihr jetzt nur hört, seht ihr es nicht, aber da steht dann zum Beispiel, ja, immer, Smiley. So, so arbeitet Generation X ein Buch durch. Für mich kommen all diese Tipps leider, ich sag nicht wie lang genau, aber sie kommen ziemlich viel zu spät. Deswegen mein Exemplar werde ich am Ende dieser Episode verlosen. Und dann lass uns doch jetzt übers Ref schnacken. Vielleicht fangen wir mal bei dir an, Janina. Du hast es ja hinter dich gebracht. Mit welchen Erwartungen bist du reingegangen ins Ref?
Es ist schon so ein bisschen gemischte Gefühle. Also einerseits habe ich mich natürlich gefreut, aus der Uni draußen zu sein und endlich mal ein bisschen Praxis anwenden zu können, weil irgendwann hat man ja schon Lust, die ganzen Normen und Gesetze, die man in der Theorie kennt, zumindest mal irgendwo anzuwenden.
Law in action.
Egal, ob jetzt in der Kanzlei oder in der Behörde. Andererseits hatte ich schon ein bisschen Schiss davor. Also es hat mir Respekt eingejagt, weil ich mir natürlich überlegt habe, okay, 2 Jahre, ich muss da jetzt voll durchpowern. Ich weiß nicht, in was ich da für ein System reinkomme. Also es war auch so ein bisschen, mal gucken, wie das jetzt wird. Könnte ganz schön hart werden. Das waren grob meine Erwartungen, so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, das ging mir auch so. Ines, da kannst du ja gleich ansetzen, ist ja neu. Also du bist ja ganz frisch noch drin.
Ja, frisch jetzt auch nicht mehr, aber kann ich...
alles relativ, ne?
Das stimmt. Das kann ich total gut nachvollziehen. Man hat ja auch super viele Gedanken vorher, weil man ja auch oft schon Leute kennt, die es gemacht haben oder man hat sich irgendwo informiert und hört total viel. Wie war das denn bei dir? Wie war denn der Einstieg dann letztendlich für dich? Und hast du da einen Unterschied zum Studium wahrgenommen oder konntest du deine Methoden, die du so im Studium genutzt hast, nahtlos weiter übernehmen sozusagen?
Also ich habe in Baden-Württemberg REF gemacht im Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart und da war der Einstieg relativ seicht, weil es mit der Zivilstation losgeht und da gibt es einen Einführungslehrgang. Also da hat man erstmal mehrere Wochen lang ZPO, das fühlt sich an wie eine Vorlesung, deswegen wird man nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen, aber dann muss man sich natürlich schon ziemlich schnell, ziemlich krass umstellen. Klar, das materielle Recht hat man gelernt im Studium und sollte man eigentlich auch noch können. Das sage ich jetzt nichts dazu, ob das dann real ist, dass man tatsächlich noch alles abrufen kann. Aber es kam natürlich das Prozessrecht dazu. Und das war natürlich eine Umstellung, vor allem, was mir schwer gefallen ist, der Switch zwischen Gutachtenstil und Urteilsstil. Also ich bin totaler Fan von dem Gutachtenstil. Ich weiß, manche mögen den nicht und ich verstehe gar nicht, warum. Bei mir hat der beim Denken geholfen. Also mir hat es geholfen, meine Gedanken zu strukturieren und am Ende komm ich dann zu einem Ergebnis. Und davor diskutiere ich quasi in meinem Kopf mit mir selber. Deswegen hat mir der Gutachtenstil geholfen. Und der Urteilsstil war dann schon eine krasse Umstellung, weil man natürlich umgekehrt denken muss. Also ich muss mich vorher entscheiden und vorher alles durchdacht haben. Und das war für mich eigentlich die größte Umstellung, dass ich jetzt im Kopf ganz anders denken muss.
Ja, spannend. Das
verstehen, boah, ich habe Gutachtenstil gehasst.
Ganz, ganz schlimm.
Ich dachte, ja, warum? Das ist ja total unpraktisch.
Man
also,
braucht super lange.
Und ich habe den Fehler gemacht, genau. Ich habe meinen Vater ab und zu, war Anwalt, ab und zu gefragt, so, ja, kannst du, ja, am Arsch. Ne? Also, der kann null weiterhelfen, wenn es um Gutachten geht.
So, ja, ja ist das ja ist mir auch schon aufgefallen. Klar, wenn die mal in der Praxis drin sind, haben sie keinen Bock mehr auf den Gutachtenstil und können es auch nicht mehr erklären. Und logisch, das Ding ist unglaublich zeitaufwendig. Aber wie gesagt, am Anfang, mir hat es geholfen, einfach die Gedanken zu strukturieren. Das war im Rest dann halt komplett anders.
Aber das fand ich auch super spannend, gerade so zum Thema Einstieg, das habe ich bei euch auch gelesen, dass gar nicht jedes Bundesland so einen Einführungslehrgang vorab hat. Und ich dachte, das wäre so der normale Start, weil ich das nur so kannte. Und da auf jeden Fall Respekt, wenn man ohne Einführungslehrgang direkt reingeschmissen wird, weil das ist ja dann wirklich kein seichter Start mehr, sondern dann ist man ja direkt drin. Und ich fand auch das super schwierig, gerade in den ersten Urteilen nicht in den Gutachtenstil reinzurutschen, sondern immer wieder dann sich zu korrigieren, zu sagen, nee, ich muss jetzt im Urteilsstil schreiben.
Ja, ich fand's auch relativ schwierig, aber auch da kommen wir ja nachher noch drauf, gibt's ja mördergute Tipps, worauf man achten soll. Also das sind ja nicht nur allgemeine Tipps, wie wähle ich meine Station aus, sondern da geht's ja auch richtig ans Eingemachte. Aber apropos Station, ich meine, bei der ersten hast du ja nicht wirklich eine Wahl. Und was passiert? Ich hatte Glück, ich hatte großes Glück. Ich hatte einen erstklassigen Ausbilder bei einem kleinen Amtsgericht in Norderstedt. Musste viel arbeiten, aber ich habe auch super viel gelernt. So, und dann so ein bisschen Auswahl hast du ja dann, gerade wenn es an die Anwaltsstation geht, Verwaltungsstation später. Nach welchen Kriterien hast du denn deine Station ausgewählt? Weil das ist immer wieder ein Thema. Was gibt's für tolle Tipps? Wo kann man überall hin? Und ich habe mir da ehrlich gesagt viel zu spät Gedanken gemacht. Also nur für die Wahlstation, das war von Anfang an klar. Da habe ich super früh, also schon direkt zu Beginn, Generalstaatsanwaltschaft wollte ich machen. Habe ich mir dann wieder anders überlegt. Aber nach welchen Kriterien hast du ausgewählt und wann hast du wie angefangen?
Also mir ging es wie dir und deswegen steht in dem Ratgeber, glaube ich, auch an 10 Stellen drin, bitte sucht euch die Stationen rechtzeitig aus. Bitte fangt mit den Bewerbungen teilweise schon vor dem Ref an.
Hilft so doll.
Ich habe das nicht gemacht. Ich habe angefangen, mich im Ref jeweils auf die einzelnen Stationen zu bewerben und habe gemerkt, das war viel zu spät. Sowohl für die Verwaltungsstation als auch für die Wahlstation war ich zu spät dran. Also ich habe meine Wunschplätze nicht bekommen. Bei uns war es so, dass mir eine Zivil- und Strafstation sowieso zugeteilt wurde. Da hat man gar keinen Spielraum gehabt. Das fand ich persönlich schade, weil ich wollte unbedingt zur Staatsanwaltschaft und die haben mich nicht zur Staatsanwaltschaft gelassen in meiner Strafstation. Ich war eine von zwei Personen in meinem Jahrgang, die an ein Strafgericht mussten.
Oh shit.
Das war die schönste Station rückblickend, weil die Ausbilderin unglaublich cool war. Und ich hatte mega Glück, weil im Staatsexamen tatsächlich eine Urteilsklausur im Strafrecht drankam und ich habe das Ding gerockt, weil ich es natürlich konnte. Aber das war absolut Glück und Zufall. Aber da war ich echt garstig auf die Ausbilder, dass man nicht mal das aussuchen konnte. Und ansonsten habe ich tatsächlich zwei Kriterien gehabt. Also einmal natürlich Interesse. Was möchte ich gerne machen? Was will ich mir nochmal angucken? Und das zweite Kriterium war bei mir ganz klar Wohnortnähe. Also ich wohne auf dem Dorf und wenn man nicht mega Geld investieren möchte, um jetzt zum Beispiel ins Ausland zu gehen, ist es natürlich logisch, sich eine Station auszusuchen, wo man irgendwie gut hinkommt. Das muss jetzt nicht der Nachbarort sein, aber es sollte zumindest eine Zugverbindung haben bei mir zum Beispiel. Genau, das waren so meine zwei Kriterien. Und ich war dann letztendlich in der Anwaltsstation in einer Großkanzlei. Nicht, weil ich da beruflich hin wollte, sondern weil ich gesagt habe, ich will sehen, ob die Vorurteile stimmen, ob das wirklich so schrecklich ist, wie alle sagen. Deswegen habe ich mir das quasi einfach mal angeguckt aus Neugierde. Und in der Wahlstation bin ich letztendlich bei einer Legal Tech App gelandet, also bei einem App-Programmierer. Und das war auch spannend, weil es halt so in meine Richtung geht, dass ich einfach neue Technologien mag, Internet mag, Computer mag, Computerspiele mag, die ganze Richtung. Und da waren da natürlich so ein bisschen Nerds unter sich. Das hat großen Spaß gemacht.
Ja, das ist so cool, was man alles machen kann. Also ich habe das damals nicht gewusst, welche Möglichkeiten es gibt. Deswegen ist mir das immer so wichtig, in den verschiedenen Podcast-Formaten auch immer Refstationen vorzustellen. Und jedes Mal, wenn ich einen Anwalt da habe oder eine Anwältin, die irgendwie eine ein super cooles Aufgabenfeld hat, frage ich immer sofort nach,
Moment mal,
bildet ihr Referendare aus? Weil ich hätte nicht gewusst, dass du in Hamburg bei InnoGames Referendariat machen kannst.
Na klar, bei den ganzen Computerspielfirmen. Logisch. Und eigentlich ja, bei jedem Unternehmen, was eine Rechtsabteilung oder irgendwo einen Volljuristen sitzen hat.
Absolut. Und eine Kollegin von mir sitzt bei Puma. Ein Kollege von mir ist der Wacken-Anwalt. Ja, wie geil. Und dann hat er wirklich nach dem Podcast Zuschriften bekommen und das erste Stationsbewerbungsgespräch fand in Wacken statt während Wacken.
Mega. Mega.
Dann ganz ehrlich, das wäre natürlich meins gewesen. Und meine Kriterien waren klar, auch Interesse, aber wo lerne ich möglichst viel? Danach habe ich mir die Verwaltungsstation ausgesucht, weil da habe ich Tipps bekommen. Und da wurde ich vorgewarnt, wenn du richtig geknechtet werden willst, aber wirklich viel lernst, dann geh zu einer Kreisbehörde. Boah, haben die mich geknechtet, richtig hart, aber ich war fit am Ende. Das war wirklich toll. Und dadurch, dass du so ganz viele verschiedene Gebiete beackern musstest, konntest du halt sehr, sehr gut das System dahinter erkennen. Also es hat sich halt nur das Rechtsgebiet geändert quasi, das spezielle Verwaltungsrecht BT, aber alles andere war halt identisch. Das fand ich schon ganz cool und ich kann mich nur anschließen, super früh überlegen, wo man hin will. Und
also
dann
teilweise
sofort anfragen.
Vor dem Ref, das ist wirklich verrückt, gerade wenn man Auslandsstationen machen will oder zu diesen ganz beliebten Sachen, wo eben eine Firma mit einem Platz gibt, dann muss man so krass früh dran sein.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass teilweise die, gerade für die Verwaltungsstation, die kommt ja dann relativ schnell, das hat man am Anfang nicht so vor Augen, aber bewerbungstechnisch kommt die relativ schnell, dass ich da Positionen auch nicht machen konnte, weil ich mich vor dem Ref hätte bewerben müssen, mindestens ein Jahr vorher. Und das sollte man auf jeden Fall im Blick haben, wenn man da plant. Dazu kann man sich auch immer ganz gut die Zeiten angucken, in denen die Stationen stattfinden, weil die sind ja auch meistens auf den Seiten von den Oberlandesgerichten veröffentlicht, dass man genau weiß, wann wäre ich wo in der Bewerbungsphase. Aber du hast es eben schon angesprochen, deine Strafstation war dann sehr gut, weil du eine tolle Ausbilderin hast. Wir reden hier ganz oft über AusbilderInnen, die ja sehr viel formen in diesen Stationen und den Eindruck von den Stationen total beeinflussen. Wie wäre es denn für dich? Vielleicht hattest du auch Stationen, in denen du vielleicht mehr Herausforderungen mit Ausbildern hattest. Was wäre denn so dein Tipp, dich vielleicht nicht so ganz abhängig zu machen von dem Ausbilder und trotzdem zu versuchen, das Beste aus der Station rauszuholen?
Also das Traurige am Ref ist ein bisschen, dass man schon sehr abhängig ist von den Ausbildern, weil man eben mehrere Monate mit dieser einen Person zusammenarbeiten muss. Und wenn das gar nicht klappt, ist es wirklich anstrengend. Also das muss man einfach dazu sagen. Und ich hatte eine Station, die war ganz schrecklich. Das war eine ganz schreckliche Ausbilderin. Ich sage jetzt nicht, welche Station. Ich will auch gar nicht lästern. Es ging einfach überhaupt nicht. Die hat mir auch nichts beigebracht.
Bittere Pille.
Das Einzige, was einem dann übrig bleibt, ist meiner Meinung nach, den Stoff selbst zu lernen, selbst zu wiederholen. Und was mir da eben geholfen hat, war zum Beispiel eine Lerngruppe. Also, dass man sich von Anfang an mit den Kommilitonen und Kommilitoninnen zusammentut. Ich glaube, wenn man sich da gegenseitig unterstützt, dann hilft das. Auch wenn man beispielsweise mal einen Dozenten hat, mit dem man gar nicht klarkommt als Gruppe, ist es immer schön, wenn die Gruppe zumindest zusammenhält und man weiß, dass man sich auf andere verlassen kann. Ansonsten muss man da fürchtig, zumindest in den Stationen, einfach durch.
Arschbacken kneifen und durch.
Also wenn man dann die Aufgaben auf den Tisch bekommt, dann muss man die halt machen. Also ja, das ist so ein bisschen der Nachteil an dieser starren Struktur und das ist auch so ein Kritikpunkt für mich am Ref, also für mich persönlich, dass man schon wieder sehr wie so ein kleines Schulkind behandelt wird. Also man fühlt sich so ein bisschen wie in der Grundschule, weil einem alles vorgegeben wird. Und es fühlt sich eben so an, wie wenn man Lehrer vorgesetzt bekommt. Und man kennt das ja, wenn man in der zweiten Klasse mit seinem Klassenlehrer nicht klarkam, dann war das ziemlich doof.
Ja, oder in der 12.
Ja, egal in welcher Stufe, wenn man im System drinsteckt, hat man Pech gehabt und muss halt durchkommen.
Ja, so ist das da. Ines, da können wir eigentlich nochmal die Episode mit Stefan verlinken. Da haben wir so ein bisschen Kommunikationstipps. Wie kann ich eigene Wünsche und Erwartungshaltung kommunizieren in diesem, ja, doch Abhängigkeitsverhältnis? Ist es sehr einfach.
Da müssen wir nochmal tiefer reingehen.
Und ich habe mich mit ganz vielen ausgetauscht, was auch immer noch wieder mal als Tipp kam und was man häufig vergisst. Je nachdem, in welcher Station du bist, wie die Behörde oder das Unternehmen aufgebaut ist, selbst bei der Staatsanwaltschaft geht das, kann man mal nachfragen, kann ich bitte mal in diese oder jene Abteilung reinschnuppern, in dieses oder jenes Dezernat? Das ist dann natürlich nur eine vorübergehende Lösung, aber ich durfte das auch bei der Staatsanwaltschaft. Also ich war im Sexualdezernat. Das ist übrigens der Grund, warum ich die Wahlstation dann wieder abgesagt habe bei der Generalstaatsanwaltschaft. Ich wollte nämlich eigentlich zur Staatsanwaltschaft. Und dann war aber klar, ja, Frau bedeutet Jugenddezernat oder Sexualstrafsachen. Und das wollte ich nicht machen. Und ich durfte aber eine Zeit lang mal im Dezernat für Kapitalverbrechen. Und ja, mega gut. Und da ging es um einen Fall, da hat jemand den Ehepartner langsam mit kleinen Dosen Rohrreiniger. So, und ich durfte das halt dann mitbearbeiten, also so ein bisschen abgeordnet vorübergehen. Und da habe ich dann gesagt, ja, da will ich später hin. Und dann war halt klar, das ist nichts für die Frauen.
Ah ja, okay, naja.
Und dann habe ich gedacht, ja, dann will ich auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Aber das will heißen, das ist möglich. Und auch im Unternehmen konnte ich mal in andere Abteilungen reinschnuppern, um so ein bisschen was anderes zu sehen. Also das vielleicht so als Tipp kann man immer mal versuchen.
Also was ich auch schon mitbekommen habe als allerletzte Lösung, also theoretisch kann man fragen, ob man den Ausbilder tauschen kann. Das habe ich auch schon mitbekommen. Da muss man aber eben damit rechnen, dass es abgelehnt wird und dann ist das Verhältnis noch mehr zerstört als am Anfang.
Gar nicht mal so gut.
Also es ist immer ein bisschen ein Risiko. Und was ich halt mitbekommen habe, wenn Leute dann gar nicht mehr klarkamen mit einer Station, haben sie sich halt 3 Wochen Urlaub reingelegt. Da muss man nur aufpassen, dass es halt teilweise Urlaubssperren gibt und man jetzt nicht die komplette Station Urlaub nehmen kann. Aber wenn man 3 Monate Station hat oder 4 und davon dann 3 Wochen in Urlaub geht, dann ist es, glaube ich, auch schon ein bisschen angenehmer.
In your face.
Ja, es ist halt eine Kosten-Nutzen-Risiko-Analyse letztlich, ne? Wie schlimm ist es? Kann ich es aushalten? Kann ich es auf einer Arschbacke absetzen oder will ich halt doch versuchen, noch was dran zu ändern? Kommt vielleicht auch drauf an, wann, zu welchem Zeitpunkt dieser krasse Moment erreicht ist, wo man merkt, das geht so nicht. Wenn es jetzt nur noch 3-4 Wochen sind, ja.
Durchziehen.
Ansonsten, genau. Und Ines, wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten, aus Gründen. Wenn man so das Gefühl hat, ich krieg wahrscheinlich dann im Stationszeugnis eine reingewürgt, auch da kann man ja sich melden. Wie war das beim Prüfungsamt?
Genau, man kann...
Oder wo war das?
Man kann es theoretisch so...
Du kannst ja Widerspruch hinterlegen.
Man kann einen Widerspruch hinterlegen, dass zumindest vermerkt ist, dass man sozusagen mit der Bewertung nicht einverstanden ist. Und ich weiß nicht, inwiefern das dann im Endeffekt auftaucht, aber wenn man sich dann mit diesen Zeugnissen bewirbt, wird dann wahrscheinlich schon sichtbar sein, dass es da auf jeden Fall unterschiedliche Ansichten zu der Bewertung gab. Aber ich denke auch, das sollte man vielleicht nicht unterschätzen, das hast du vorhin auch gesagt, die Lerngruppe. Also, dass man einfach Kommilitonen hat, die sind ja in dem Moment meist in exakt derselben Situation, haben vielleicht andere Ausbilder. Aber es hilft manchmal auch einfach, sich da auszutauschen und vielleicht auch mal ein bisschen Dampf da abzulassen, weil die können das meist ganz gut nachvollziehen. Und ich habe auch so das Gefühl, man wird auch im REF routinierter, also gerade in der ersten Station ist natürlich alles total neu, aber danach wechselt man ja wirklich im 3-Monats-Takt die Station und stellt sich neu vor, hat neue Ausbilder, muss in einem neuen Umfeld irgendwie ankommen und da, glaube ich, wird man auch routinierter und lässt nicht mehr so viel vielleicht auch an sich ran, kann auch so ein bisschen abgeklärter dann mit Ausbildern vielleicht umgehen. Deswegen, es wird besser, glaube ich. Aber wir haben hier schon, für alle, die gucken, wir haben hier schon ungefähr 2-3 Mal ein Buch in die Kamera gehalten, um das es auch heute gehen soll.
Kleine Lesetipps.
Nämlich der Survival Guide Rechtsreferendariat. Und genau
das
dieses
das Cover
soll
Bild,
euch
Ines.
Nämlich auch helfen dabei. Ja, perfekt. Soll ich natürlich auch helfen dabei, Fragen und Dinge, die im REF auftauchen, zu beantworten, ohne dass ihr jetzt Janina direkt bei euch sitzen habt im Call sozusagen. Aber Janina, magst du uns vielleicht erstmal erzählen, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Guide rauszugeben, über den wir da heute sprechen? Denn es ist nämlich auch nicht der erste, sondern schon der zweite seiner Art.
Genau, das ist tatsächlich eine bisschen längere Geschichte. Also ganz ursprünglich hat das Ganze angefangen mit meinem Blog. Daher kennen mich wahrscheinlich auch einige Leute. Das ist Jurios, die kuriosen Rechtsnachrichten.
Riesenfan.
Und da gab's, oder wir haben gemerkt, dass es ganz viele Leserinnen und Leser interessiert, wenn wir Erfahrungsberichte teilen oder eben Tipps zu Studium und Ref. Und wir haben dann damit angefangen, erstmal Artikel auf die Website hochzuladen und einzustellen mit Tipps, was richtig gut ankam. Und dann hat sich der Professor Roland Schimmel aus Frankfurt bei uns gemeldet. Und der war Fan von Jurios oder ist Fan von Jurios und fand auch diese Ersti-Tipps, also wir haben mal mit den Erstsemestern angefangen, total sympathisch und wollte das gerne unterstützen. Und der hat dann den Kontakt zum UTB-Verlag hergestellt, wo er selber auch schon publiziert hat. Und darüber kam dann unser erster Ersti-Guide raus. Das ist der Survival Guide Jura. Und die logische Konsequenz war, es muss eine Fortsetzung geben für Referendare. Und deswegen kam es dann zum Survival Guide Rechtsreferendariat.
Und ich wünschte echt, das hätte es bei mir damals schon gegeben. Ne? Wenn ich mich so zurückerinnere, das erste Mal auf dem Campus, ich dachte erst, ich muss in Frankfurt studieren, weil zugewiesen, ne? Und dann zum Glück habe ich doch noch, naja, was heißt zum Glück, Bonn war irgendwie auch scheiße. Aber dann übers Losverfahren, ich wollte gerne nach NRW, also weg von daheim. Und ich war tot. Ja, ne. Späterer Ex-Mann kam daher. Mhm. Also da noch nicht Mann, jetzt Ex-Mann. Und ich war so todunglücklich mit Frankfurt. Ich fand halt Frankfurt so ätzend, so mega ätzend und der Campus so riesengroß und ich latschte dahin und ich fühlte mich so verloren. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Also ich hätte das wirklich, wirklich gern gehabt. Also auch schon den ersten Guide, auch den hätte ich hier super gern gehabt. Und vielleicht damit alle mal ein bisschen wissen, worüber wir sprechen, was da drin ist. Was heißt das Survival Guide Ref? Und es ist ja wirklich nicht auf ein Thema oder auf einen Aspekt beschränkt. Was ist denn so der Mehrwert? Was sind die Themen, die ihr da abarbeitet? Was kann man erwarten, wenn man dieses Buch hat oder vielleicht nachher bei uns gewinnt?
Also wir haben uns überlegt, dass wir es ganz grob so in 3 Schritte einteilen. Und der erste Schritt ist erstmal Ankommen im Ref. Also welche Fragen stellen sich ganz, ganz am Anfang, wenn ich loslege oder auch schon bevor ich ins Ref einsteige. Im zweiten Teil haben wir uns dann die einzelnen Stationen angeguckt. Und im dritten Teil gibt es so ein bisschen einen Ausblick auch über die letzte Station drüber, beispielsweise auch mit Karriere- und Bewerbungstipps. Das ist so rein inhaltlich das, was wir uns vorgestellt haben und was ihr da drin findet. Und wir haben uns eben Mühe gegeben, dass da die Tipps reinkommen, von denen wir dachten, dass wir sie unbedingt gerne gehabt hätten. Also wir sind da tatsächlich aus der Studie- und Referendarsperspektive ran und haben gesagt, okay, wir wollen euch jetzt hier nicht die Inhalte vermitteln. Also ihr findet da zwar was zum Gutachtenstil und zum Urteilsstil, aber jetzt nicht Hardcore-ZPO-Tipps, dass wir euch irgendwie beibringen, wie die einzelnen Verfahren gehen. Das steht da nicht drin, sondern dafür gibt es ja Lehrbücher, in denen dann das materielle und prozessuale Wissen einfach vermittelt wird. Heißt, es geht hier eher um solche Tipps und Tricks, wie die Orga abläuft, wie das Lernen abläuft, was einen überhaupt erwartet.
Und ich finde tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig gute Tipps. Und man sieht schon, im Vorwort habe ich schon das erste, ich muss mal gucken, dass ich am Mikro vorbei halte, im Vorwort, es ist doch das Vorwort, steht schon das erste, true.
An welchem Satz? Das musst du jetzt auch vorlesen für die Leute.
Trotzdem ist das Ref kein Zuckerschlecken und darf nicht unterschätzt werden. Im Gegensatz zum Jurastudium geht hier alles Schlag auf Schlag innerhalb von 2 Jahren. Und die Zeit vergeht wie im Flug. True. Das war so. Das war so. Und Ines ist, muss man ehrlich dazu sagen, auch dazu gibt's Tipps drin. Gerade du hast da sehr, sehr nachdrücklich drauf hingewiesen. Leute, guckt von Anfang an, dass ihr euch irgendwie Zeiten schafft, um noch zu lernen. Ines ist schlauer. Die hat das Buch nämlich schon gelesen. Die macht jetzt schon, ja, diese Verwaltungsstation, die macht jetzt schon Lernurlaub. Und ich las diese Kapitel und dachte so, da hat sie total recht. Das habe ich original zum Ende des Referendariats erkannt. Weil ich bin so vom Typ her, also du hast diese 2 Jahre. Du hast 2 Jahre. Und da dachte ich, ach, jetzt erstmal ankommen. ah, jetzt erstmal, jetzt muss er gut vorbereitet sein, Staatsanwaltschaft, da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich plädieren kann und so. Schlussplädoyer. Dann Verwaltung, oh mein Gott, ich muss da echt jeden Tag hin, ich habe ja gar keine Zeit, ein bisschen Freizeit brauche ich ja auch noch. Und schwuppdiwupps, habe ich gemerkt, Alter, jetzt wird's aber eng. Das wurde ziemlich eng und ich habe wieder das gemacht, was ich immer mache. Einen völlig weirden Tag- und Nacht-Sprint in wenigen Wochen am Ende. Also es war absurd. Und von daher wertvollster Tipp, deswegen das True. Also das war an der Stelle schon ganz richtig verortet.
Ja, absolut. Aber ich finde es auch spannend. Also ich habe mir nämlich mein derzeitiges Lieblingskapitel auch nochmal rausgenommen, weil du sagst auf der einen Seite, klar, ihr macht keine materielle Vermittlung, aber es gibt durchaus Tipps, die auch extrem konkret sind. Und da gibt es zum Beispiel die Kommentar-Hacks.
Oh mein Gott, wie geil.
Und Kommentare sind so ein Ding. Also bei uns war das so, die AG-Leiterin sagt, ja, ihr habt ja jetzt die Kommentare. Und ich denke mir, ja, ich habe ja jetzt den Kommentar. Okay. Und dann passiert es manchmal, dass man in der Klausur sitzt und dann guckt man so nach und dann kommt man so ins Lesen und dann denkt man, ach, hier habe ich ja auch noch was. Ach, hier ist ja auch noch eine Stelle. Und schwupps sind irgendwie eine halbe Stunde vergangen und man denkt sich so, ah, aber ich habe auch nur noch eine Stunde Zeit jetzt irgendwie. Deswegen dieser Umgang mit den Kommentaren wurde bei uns zumindest recht stiefmütterlich behandelt und ich fand das Kapitel super, weil da wirklich mal beschrieben wird, wie kann ich damit umgehen und es sind ganz konkret Stellen auch aufgeschrieben, die relevant sein könnten, die man immer mal wieder braucht, wo man auch zum Beispiel so Sachen, dass die Frage der Beweislast thematisiert wird in den Kommentaren, war mir nicht klar. Also habe ich nicht gedacht, aber damit kann man sich natürlich vieles erleichtern. Also in der Art konkrete Tipps findet ihr auf jeden Fall auch. Also das fand ich super. Aber wie ist es denn bei dir? Ich habe jetzt schon gesagt, das war mein Lieblingskapitel. Hast du ein Lieblingskapitel in dem Buch?
Das ist jetzt eine fiese Frage an die Herausgeberin. Ich habe natürlich alle meine Autorinnen und Autoren lieb. Und also ich durfte tatsächlich ja auch die Themen aussuchen. Da hat mir der Verlag relativ wenig reingepusht. Also ich durfte auswählen, welche Themen da reinkommen. Und dementsprechend sind natürlich alle Kapitel in irgendeiner Form für mich relevant gewesen. Also ich bin bei allen Kapiteln und Autoren davon überzeugt, dass sie gut für den Ratgeber sind und wichtig sind. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal was, wo ich mitgewirkt habe, damit ich jetzt keinen einzelnen Autor rauspicken muss. Was mir total Spaß gemacht hat, war das Kapitel zum Promovieren. Das haben wir nämlich als Streitgespräch aufgebaut. Das ist zusammen mit der Helen Arling geschrieben worden. Und die Helen hat zwischen erstem und zweiten Examen promoviert, also vor dem Rechtsreferendariat. Und ich habe nach dem zweiten Examen promoviert. Und sie hat das Ganze an einem Lehrstuhl gemacht und ich habe das Ganze berufsbegleitend gemacht. Und ich glaube, es kommt immer wieder die Frage auf, was sind denn die Vor- und Nachteile, zu welchem Zeitpunkt ich eine Promotion angehe. Und wir haben das als Streitgespräch aufgebaut und haben dann beide quasi unsere Vor- und Nachteile eingepflegt. Und das fand ich einfach als Stil mal eine coole Abwechslung, dass es nicht nur ein Bericht ist und nicht nur einseitig berichtet wird, sondern dass man da beide Perspektiven im Buch mit drin hat.
Finde ich total spannend, weil das war für mich zu keiner Zeit überhaupt ein Thema. Ich meine, ich wusste ja überhaupt nicht, ob ich 1 und 2 bestehe. Also gehen wir weg mit Doktorarbeit, das ist mir völlig egal. Ich habe dann
ja, das war mein Punkt, warum ich nach dem zweiten promoviert habe, weil ich zuerst die Examina in der Hand haben wollte und nicht mit Doktortitel rumrennen, obwohl ich das zweite Examen nicht bestehe. Das war für mich unter anderem ausschlaggebend und weil ich Angst hatte, das ganze Wissen vom ersten Examen zu vergessen, bis ich dann 4 Jahre promoviert habe und dann irgendwann ins Ref gehe. Da ist mein Wissen ja futsch. Das waren für mich die 2 großen Gründe.
Also ich hab kein gutes Langzeitgedächtnis, das heißt, mein Wissen war sowieso futsch aus dem ersten beim zweiten. Aber da hätte ich überhaupt keinen Raum in meinem Kopf dafür gehabt. Ich habe dann sehr viel später nochmal überlegt, berufsbegleitend, hätte auch schon ein Thema gehabt. Und dann fiel mir ein, da müsste man ja jetzt wohl wieder super viel in die BIP und so. Und so gutachterlich und so letztlich. Und dann dachte ich, ja, weißt du, nee. Habe ich mich dagegen entschieden, weil ich habe gedacht, ich habe einfach original keinen Bock. Ich hasse Bibliotheken. Ich hasse es auch, mich in Probleme ganz tief reinzunörden. Das ist ja auch das Schöne am juristischen Beruf. Es ist ja für jeden was dabei. Es gibt ja Menschen, die das lieben. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich hart. Deswegen habe ich andere Lieblingskapitel. Ich muss ehrlich sagen, alle von Christian Walz. Alle. mega
gut. Unterschreiben.
Mega gut. Und ich habe so oft, ich meine, ich bin jetzt schon wirklich lange Anwältin, ja, bin noch mal, ich habe mich jetzt zurückerinnert, du vergisst das ja alles nicht. Und ich hatte so viele, ach so, ach guck, ja, das wäre ja nett gewesen, das zu wissen. Also fand ich wirklich phänomenal, richtig gute Tipps. So ein paar davon ansatzweise kannte ich aus Repetitorien, aber da ist wirklich Prüfungsgold drin. Für einen ziemlich schmalen Taler, muss ich mal ehrlich sagen. Also das sind echt richtig heiße Tipps. Fand ich sehr, sehr gut. Ich mag natürlich alles, was mit Annika Seebach zu tun hat. Sowieso bin ein großer Fan von Annika. Die war auch schon bei mir im Podcast. Und ich habe mich riesig gefreut über Simon Pschorr. Mit dem habe ich nämlich auch witzigerweise gerade aufgezeichnet. Und zwar super cooler Typ. Über Fehler.
Super, ja.
Ich bin echt ein Fan über Fehlerkultur. Wiederaufnahmeverfahren. Deswegen hat, ich hab, also rot sind meine Lieblingskapitel, das könnt ihr dann auch nachblättern. Deswegen bei Simon zwei Herzchen und da steht dabei, guter Mann.
Ich habe nur gute Leute ausgesucht.
Ja, es ist wirklich, das waren so meine Lieblings, weil ich auch das Thema Revisionsklausur echt gut fand. Und ich fand, da hat er auch wirklich gute Tipps gegeben. Aber ich bin bei Ihnen, ist das mit der Kommentarliteratur. Ich wette, das wissen viele Anwälte nicht, wie systematisch, an welchen Stellen was immer zu finden ist und an welcher Stelle du vielleicht dir ein Prüfungsschema sparen kannst, auswendig zu lernen. Ne? Also fand ich heiße Tipps. Von daher sehr, sehr gut. Das waren jetzt so meine Lieblingskapitel. Liebe Grüße an, ja, an den Refpod. Eine coole Sache. Janina, Tipps gibt's ja viele, jetzt nicht nur bei euch, sondern es ist ja nun so, du bist im Ref, du tauschst dich mit Leuten aus. Es gibt 1 Million Tipps. Jeder weiß irgendwas zu sagen. Wie unterscheidet man denn gute Tipps von schlechten Tipps? Weil es strömt ja so viel auf dich ein. Vielleicht in der AG, dann irgendwelche Menschen, die es schon durch haben. Dann, was weiß ich, arbeitest du nebenher in der Kanzlei. Die haben auch wieder alle was dazu zu sagen. Also das musst du unbedingt machen. Es ist immer dieses, das musst du machen. Sonst wird es nicht.
Ja. Sonst fällst du durch.
Garantiert, absolut. Nee, also ich glaube, für mich sind 2 Punkte ganz wichtig. Einmal, dass die Person, die den Tipp gibt, tatsächlich irgendeine Expertise hat. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, es gibt ja inzwischen TikTok-Videos von Leuten im 2. Semester, die Leuten im 1. Semester was erklären. Und da frage ich mich halt immer, okay, klar kannst du Tipps jetzt zum Studienablauf oder so geben oder insgesamt erzählen, wie es abläuft, aber ich würde jetzt von einem Zweiti nicht unbedingt einen Tipp annehmen zum materiellen Strafrecht, Brandstiftungsdelikte oder so. Also da halt ein bisschen drauf achten, welche Person man da auswählt. Und das Zweite wäre wahrscheinlich, dass kein Tipp absolut ist. Also ich glaube, das haben wir auch im Ratgeber öfters mal dargestellt, dass Leute, die behaupten, das ist dieser Tipp und wenn du das nicht so machst, dann fällst du durch, haben meistens nicht recht. Weil Menschen sind individuell, Situationen sind individuell, heißt den absoluten Tipp, der auf alles anwendbar ist und bei jeder Person gilt. Gibt es meiner Meinung nach gar nicht.
Ja, sehe ich auch so. Und wenn du das, ich bin der lebende Beweis dafür. Ich habe nichts von dem gemacht, von dem alle gesagt haben, musst du machen. Here we go. Ich habe es mir damit unglaublich schwer gemacht. Das glaube ich schon. Aber es ist nicht so, dass man dann zwingend durchfällt. Also ich glaube, man kann vieles besser machen, als ich das gemacht habe. Aber ich glaube, man muss auch einfach sich ein bisschen, das ist immer so der Tipp, den ich meinen Mentees gebe, macht euch so ein bisschen frei davon.
Meine Show, meine Regeln.
Genau von diesen Ratschlägen. Du musst so und so lernen. Du darfst abends nicht mehr lernen. Jetzt gerade bin ich mit einer Mentee, also ich bin gerade wieder mitten im Examen. Und ja, ich hänge da so mit drin. Ja, bei jeder einzelnen Klausur. Ich lebe das alles immer, jedes Mal nochmal mit durch.
I feel you.
Und immer wieder kommt dann aus dem Umfeld, ja, wenn du abends noch lernst, ne, dann kannst du nicht gut schlafen. Und du bringst dich durcheinander und was weiß ich noch. Und ich sage immer, Kosten-Nutzen-Risiko-Analyse auch da. In welchen Momenten hast du den höchsten Stresspeak? Wenn du nichts machst oder wenn du was machst? Wenn du entspannt was machst? Wenn du draußen spazieren gehst? So, und es gibt einfach Menschen, die schaffen es nicht, abzuschalten. Immer ja lieber easy peasy, abends so ein paar Karteikarten lesen. Mach doch. So, und das ist ja so der geringste Tipp eigentlich, ne? Mach das nicht, sonst kannst du nicht, ba, ba, ba. Und ich denke, wir sind alle komplett unterschiedlich. Jedem tut was anderes gut. Und wenn du dich gut dabei fühlst vor dem Examen, ja, jeden Tag 3 Stunden spazieren zu gehen und kannst dann entspannen, dann mach's halt. Also es geht doch am Ende sowieso immer nur noch ums Überleben, ums Aushalten. Es ist ja jetzt nicht so, dass du in der letzten Woche noch Weltbewegendes reist. Außer bei mir war das so, ich musste in der letzten Woche noch Weltbewegendes reisen.
Siehst, dann bist du auch wieder eine Ausnahme zum Tipp.
Ja, weil ich den Guide nicht hatte und habe nicht gut geplant. Also meine letzte Woche war nötig. Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen auf den eigenen Bauch hören und nicht so viel geben auf das, was alle anderen sagen. Und vielleicht auch so ein bisschen Social-Media-Konsum runterfahren. Weil da gibt es ja auch immer tolle Tipps. Und alle erzählen dir, was sie heute Morgen schon gemacht haben. Nämlich um 5 Uhr joggen gewesen, dann 3 Stunden gelernt, dann an der Doktorarbeit geschrieben. Und natürlich ist der Schreibtisch aufgeräumt und voller pastellfarbener Textmarker.
Also erstmal nichts gegen pastellfarbene Textmarker, kurz.
Ich habe auch welche.
Nein, Janina, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte eigentlich nur zustimmen, mehr nicht, deswegen gerne du.
Ja, nee, weil das ist ja ein Thema, was du jetzt ansprichst, was ja auch ein Riesenthema ist und ganz, ganz oft trotzdem nicht diskutiert wird, ist das Thema mentale Gesundheit. Also im Endeffekt, du hast es eben angesprochen, am Ende sind es irgendwie Mindgames. Das durchzuhalten, auszuhalten und den kühlen Kopf zu bewahren, trotzdem in der Klausur nicht abzudrehen, sondern das abzuspielen, was man immer und immer und immer wieder gemacht hat. Und wie gesagt, ich finde, das wird in vielen Tipps und Ratgebern oft nicht so richtig bedacht, weil es dann immer um das Thema Lernen geht. Aber eigentlich hat Lernen ja auch viel damit zu tun, wie fühle ich mich wohl, wie geht es mir, kann ich mich konzentrieren oder sitze ich am Schreibtisch, die Stille ist groß und der Kopf arbeitet viel. Und das finde ich sehr schön. Ihr habt nämlich auch ein Kapitel zur mentalen Gesundheit während des Refs drin. Wie wichtig ist es dir persönlich, auch das Thema so zu beleuchten in dem Kontext?
Also man sieht, uns war es wichtig, sonst hätten wir es nicht ins Buch mit aufgenommen. Und es war uns sogar so wichtig, dass wir es in beide Ratgeber mit aufgenommen haben. Also sowohl im Survival Guide Jura als auch im Survival Guide Rechtsreferendariat haben wir jeweils ein Kapitel zum Thema Mental Health. Und da war uns wieder wichtig, dass wir eben nicht den Waldwiesenanwalt fragen, hey, was ist eigentlich mit der psychischen Gesundheit? Wie sieht das aus? Sondern dass wir uns eben eine Expertin herholen. Und das ist in dem Fall eben eine Person, die sowohl Juristin als auch Psychologin ist und eben Tipps gibt im Survival Guide Jura zum Lernen und im Survival Guide Rechtsreferendariat dann auch so ein bisschen mehr zum Thema Durchhalten des Refs. Und eigentlich, streng genommen, sollte man das Thema Mental Health im Rechtsreferendariat schon durchhaben, weil man eigentlich natürlich im Jurastudium sich damit schon befasst hat. Ob das alle tatsächlich machen, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Und es gibt natürlich auch ein bisschen einen Unterschied. Also im Jurastudium geht es noch viel mehr darum, einfach durchzuhalten, diese ganz vielen Jahre, weil das so unglaublich lang ist und am Ende diesen großen Kracher mit dem Staatsexamen hinzubekommen. Und im Rechtsreferendariat geht es wahrscheinlich eher darum, dass man zum ersten Mal in unbekannte Situationen einfach reingeschmissen wird und damit klarkommen muss, dass man beispielsweise vor Menschen sprechen muss. Ich musste in meinem kompletten Jurastudium exakt einmal vor Menschen sprechen und das war in meiner mündlichen Prüfung. Ansonsten musste ich das nicht. Heißt, plötzlich Sitzungsdienst für die Staatsanwaltschaft zu machen, ist, glaube ich, für viele ziemlich belastend. Und deswegen war es uns eben wichtig, dass wir sowohl Mental Health als Thema aufnehmen, als auch beispielsweise dann zum Sitzungsdienst Tipps.
Stimmt, ich überlege gerade, ja, ich musste im Studium.
Ist eine traurige Wahrheit.
Ja, ich glaube, ich musste auch nicht, weil auch bei einer Seminararbeit oder so ist es ja alles immer nur schriftlich. Und ich bin jetzt nicht die in der ersten Reihe, die sagt, Herr Professor, wäre ich vielleicht gewesen, aber ich war weder in der ersten Reihe noch im Saal recht häufig anzutreffen. Absolut. Und wenn ich mich zurückerinnere, und ich bin ja eher der extrovertierte, mündliche Typ. Ja, ich mache das ja total gern. Aber beim ersten Plädoyer hatte ich schon auch echt, ich hatte die Hosen voll. Das ist schon, du stehst dann da, in der viel zu großen Robe, in meinem Fall. Das ist schon eine Hausnummer. Und das finde ich so interessant. Wir unterhalten uns ja auch immer ganz viel über mögliche Reformen, Jurastudium. Das hat ja jetzt gerade nochmal massiv an Relevanz in der öffentlichen Wahrnehmung gewonnen. Ich persönlich finde es wahnsinnig traurig, dass ein, ja, sehr unschöner, prominent besetzter Fall letztendlich dazu führt, dass endlich mal groß über Reform im Jurastudium gesprochen wird, meines Erachtens aber ein bisschen in die falsche Richtung. Also ich würde den Pflichtstoff nicht ausweiten für das erste Examen. Ich würde ehrlich gesagt eher ein bisschen was rausstreichen. Und ich glaube, es wäre doch ganz gut, da vielleicht mehr Angebote zu implementieren, die dich genau auf solche Situationen vorbereiten. Wie siehst du das? Also ich glaube, ich hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt im Studium, dass du sagst, also ich habe Kriminologie dann gehabt, da habe ich auch eine Seminararbeit geschrieben, aber dass man jetzt mal sagt, Strafverteidigung und es wird da mal beigebracht, wie man plädiert oder für die Staatsanwaltschaft oder so. Das wäre ja ganz nett gewesen, irgendwas Mündliches vorher schon mal machen zu können. Das gab es bei mir damals gar nicht. Gab es das bei euch?
Also bei uns im Studium gab es das auch nicht. Ich finde es halt krass, wenn man das deutsche Jurastudium beispielsweise mit den USA vergleicht oder Großbritannien. Und die haben ja sowas wie Rhetorikkurse. Also die debattieren ja viel mehr. Bedeutet, die bekommen schon im Studium beigebracht, wie verteidige ich mich eigentlich verbal? Wie gehe ich mit einer Debatte um? Wie sitze ich gegenüber einem Menschen auf einer Bühne und spreche frei? Das fehlt mir komplett bei uns im Studium. Ob ich sowas wie Plädoyer schon ins Studium aufnehmen würde, weiß ich nicht, weil dafür braucht man ja auch schon prozessuales Wissen, was man streng genommen erst im Ref dann so vertieft hat. Heißt, ich würde es wahrscheinlich zweistufig machen. Ich würde im Studium erstmal die Basics lehren, also die ganzen Rhetorik-Skills. Und dann kann man da ja aufsatteln und sagen, okay, im Ref geht die Strafstation beispielsweise mit einem Plädoyerkurs los. Kann man ja machen.
Ja. Nee, an Debattierclubs habe ich jetzt gar nicht gedacht, sondern das war jetzt so das, was mir einfällt, was jeder dann relativ zu Beginn des Refs machen muss. Was auch immer, aber auf jeden Fall irgendwas mit freie Rede. Das wäre ja schon mal ganz nice irgendwie, weil das ging dir ja auch so, Ines, ne? Dass du
absolut. Also ich habe gerade gedacht, ich hatte im Schwerpunkt einen rechtsvergleichenden Kurs und das war sehr spannend, weil da waren viele Erasmus-Studierende, die Jura in ihren Ländern studiert haben und dann haben wir rechtsvergleichend über bestimmte Sachen gesprochen und wir waren zwei deutsche Jurastudierende und auf einmal ist uns aufgefallen, wir sind die einzigen, die gar nicht über deutsches Recht reden können.
Tja, hoppla.
Weil wir haben noch nie über deutsches Recht geredet. Wir haben es immer nur irgendwie angewendet, geschrieben, aber wir haben nie in dieser Art und Weise uns wirklich Gedanken über Normen gemacht oder darüber gemacht, warum die auch so sind. Vielleicht mal irgendwo, dass man sich den Sinn und Zweck so ein bisschen mal irgendwo angeguckt hat oder so. Aber wir haben das nie verargumentieren können auch, warum das vielleicht so besser ist als die Regelung in Frankreich oder irgendwie sowas. Und das war schon ein Aha-Moment, wo ich echt gemerkt habe, die Leute sind mir wirklich total überlegen, wenn es darum geht, ihre Rechtssysteme zu sprechen am Ende.
Peinlich.
Also ich wäre auch dafür, dass man vielleicht solche Sachen im Studium mehr macht und dann ist man im Referendariat ja schon oder mehr ausgebildet im Sprechen sozusagen und kann dann nochmal spezifisch sich aufs Plädoyer oder auch auf die Sitzungsleitung in der Zivilstation irgendwie vorbereiten. Aber ja, es kommt ansonsten sehr, sehr wenig vor, das Sprechen im Jurastudium.
So, und was du ja jetzt mal nicht vergessen darfst, Ines, wir haben ja drüber gesprochen, wie aufgeregt du warst, vor dem ersten Mal für die Staatsanwaltschaft im Gericht zu stehen. Und du darfst aber jetzt nicht vergessen, du hast einen Jura-Podcast, Mann.
Ja.
Also
eben, ihr seid schon geübt, beide. Also mir ging es wirklich schlimm. Ich habe davor nie freigesprochen und ich habe total Lampenfieber. Also Staatsanwaltschaft war für mich Horror. Ich bin quasi im Boden versunken, als ich da stand. Hat alles geklappt, aber und was natürlich im Ref auch, das darf man gar nicht übersehen, zum allerersten Mal hat das Handeln Konsequenzen. Weil wenn wir im Jurastudium ein Seminar verkacken, dann haben wir eine schlechte Note. Da passiert an sich für die Realität nichts, außer dass man vielleicht die Prüfung wiederholen muss. Ist nicht angenehm, aber es hat keine Auswirkung auf andere Menschen. Und im Ref sitzt man plötzlich da und wenn man einen Fehler im Urteil macht oder wenn man auf eine Freiheitsstrafe plädoyiert, dann hängt da ein Menschenleben dran und eine Person, die wirklich beeinträchtigt wird, wenn man einen Fehler macht. Und deswegen hatte ich so Angst davor, Fehler zu machen.
Ja, haben wir ja auch nacharbeiten müssen, Ines, ne?
Ja, haben wir nacharbeiten müssen in meiner privaten Therapiesitzung hier. Nein, aber genau das Thema hatte ich nämlich auch, dass ich dann eine Freiheitsstrafe beantragt habe. Das war natürlich alles abgesprochen mit der Ausbilderin. Und dennoch wirkt es nach, weil man sich dann irgendwie klar wird, mir sitzt da eine Person gegenüber, in meinem Fall war die auch ungefähr so alt wie ich und ich beantrage jetzt sowas gerade und im Zweifel wird diese Person die nächsten paar Jahre irgendwo im Gefängnis sitzen, weil ich das beantragt habe. Also das war schon für mich ein großer Schritt auch, den wir oft und lange hier besprochen haben.
Ja, dafür ist ja dieser Podcast überhaupt nur da.
Ne?
Also, das ist ja eigentlich eine private Therapiesitzung für euch zwei.
Absolut.
Tatsächlich ist es so entstanden, wir haben einfach uns immer viel ausgetauscht und dann eigentlich müsste man das geht ja nicht nur Ines so oder mir ging es so, sondern geht ja ganz vielen so. Lass doch einfach nebenher mitlaufen und dann gucken wir mal, was passiert. Und das finde ich halt so ungut, dass man da in viele Stationen einfach so reingeschmissen wird. Da hilft auch die AG nicht weiter, finde ich. Das sind immer nur so die Basics. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt ist, so wie du sagst, Janina. Also ich bin ja, habe ich ja schon gesagt, der extrovertierte Typ. Ich rede auch gern und viel. Ines hatte vor der Station schon einen eigenen Podcast. Das ist ja jetzt nicht die Standardsituation. Es gibt ja viele, die entweder super schüchtern sind oder super aufgeregt und noch nie vor anderen Menschen frei gesprochen haben. Und das finde ich ehrlich gesagt, das kann so ein Brainfuck sein, der einfach nicht nötig ist. Und wenn das dann beim ersten Mal nicht läuft, hast du ja schon wieder den nächsten Brainfuck. Wenn das jetzt in der ersten Sitzung nicht richtig, richtig gut läuft, bei mir war es so semi. Also ich hasse es halt, wenn man mir anmerkt, dass ich aufgeregt bin. So, bei mir, bei den ersten Zeilen, meine Stimme hat gezittert. Hätte ich ja schon ausflippen können. Kann ich nicht leiden. So, das war bei Runde 2 war das nicht mehr so. Aber wenn du jetzt so nervös bist, dass du auch noch einen kleinen Aussetzer hast, dann verblätterst du dich vielleicht in dem, was du vorbereitet hast. Du nimmst ja den nächsten Brainfuck in Runde 2 schon mit. Das ist ja ein Riesenthema, das du hast. Und ich glaube, das ist halt unnötig. Wenn man da ein bisschen vorher, muss ja nicht verpflichtend, aber freiwillig zumindest anbieten. Ich glaube, ich hätte es gemacht, weil das für mich im Studium einfach auch eine schöne Abwechslung gewesen wäre zu dem Kram, den ich machen muss, aber eigentlich nicht so gerne mache.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, vieles, vieles haben wir jetzt eben angesprochen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, weil Janina ja nicht nur tolle Bücher mit herausgibt, sondern auch noch ein bisschen arbeiten muss.
Manchmal muss ich Geld verdienen, weil mit Büchern verdient man echt kein Geld. Kann ich davon abraten.
Ja, viele, viele, viele Menschen nicht. Ja, aber es ist ein wertvolles Buch. Alle anderen verdienen sich gute Tipps damit, wenn sie es lesen. Ich will aber unbedingt noch kurz über Jojo sprechen. Du hast es vorhin schon angeteasert, das hast du gegründet. Ich bin urlange, Janina, ich bin urlange schon Fan. Ich finde es richtig gut. Jura und Trash verifiziert. Allen Kram, den ihr rausbringt, den probiere ich auch aus. Es gibt ja auch eine App, es gab ja auch schon ein Spiel, es gibt dit und dat. Und ich habe gesehen, man kann ja auch mitmachen. Also, weil das ist ja keine Plattform, mit der du Kohle scheffelst, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, sondern es ist ein Dienst an der Jura-Gesellschaft. Lach- und Sachgeschichten habe ich mal irgendwo gelesen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja, das ist die Selbstbeschreibung.
Ne? Und ich muss auch ganz oft lachen. Ganz oft denke ich mir auch, what the fuck? Das ist ja das andere. Das sind ja dann eher die Sachgeschichten, finde ich. Wie kann man bei euch mitmachen? Und vor allem, wie kann man euch unterstützen? Weil ich glaube, es lesen sehr, sehr viele immer bei euch mit. Und ihr gebt damit ganz viel. Aber vielleicht kann man ja auch mal was zurückgeben.
Das wäre natürlich cool, weil die Idee von Jurios war schon, dass jeder mitmachen kann. Weil mir schon im Studium aufgefallen ist, dass die Hürden ansonsten, sich zu äußern als Jurastudentin oder Jurastudent, relativ hoch sind. Also man kommt ja nicht einfach so in eine Jurazeitschrift rein und kann da publizieren. Heißt, das Internet ist mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, wie man seine Meinung an relativ viele Menschen hintragen kann. Und bei Jurios kann jeder mitmachen, also vom ersten Semester bis zum Prof.
Nice.
Es freut mich immer total, wenn auch Juraprofs mal einen Gastbeitrag schreiben oder Doktoranden uns schreiben, dass sie gern ihr Thema vorstellen würden. Dazu bitte einfach eine E-Mail an uns schreiben an redaktion@jurios.de und euch kurz vorstellen und sagen, was ihr machen möchtet. Also am besten ganz kurz sagen, ob ihr regelmäßig mitarbeiten wollt oder ob ihr eine Idee für einen Artikel habt, nämlich diese tolle Idee, und dann einfach die Idee kurz vorstellen. Genau, und dann melden wir uns bei euch.
Finde ich richtig gut, weil man hat ja vielleicht auch in der Ausbildung mal einen Fall, wo man sagt, ey, das wäre eigentlich ganz gut, oder man hat ein Urteil auf dem Tisch, das jetzt noch nicht die große Runde gemacht hat. Und dann kann man ja auch den Ausbilder, die Ausbilderin mal fragen, wäre das eine Sache? Können wir da uns eine Entbindung holen von der Verschwiegenheitspflicht? Kann ich es vielleicht anonym schildern? Wie sieht's aus? Wird das Urteil veröffentlicht? Wird ja auch mehr werden, offeneurteile.de. Auch ganz spannend, da kommt demnächst auch eine Episode. Ich hinke mit dem Schnitt etwas hinterher. Aber vielleicht wäre das ja auch eine schöne Sache, in der Ausbildung schon im Ref was beizusteuern. Wäre doch ganz cool. Ines, ich glaube, dein Schleusenfall mit der Machete eignet sich jetzt nicht. Aber man könnte
es. Machete? Was habe ich verpasst?
Ja. Das ist tatsächlich sehr kurios gewesen. Kann man in Gänze nochmal nachhören in vor zwei Folgen. Wir verlinken die Folge. Ich habe in der Schleuse zum Bundestag hin da eine Machetenbegegnung gehabt. Da hat jemand versucht, eine Machete mit in den Bundestag zu nehmen.
Das war halt so macht, ne?
Was man halt so im Rucksack dabei hat. Das war auf jeden Fall wild und sehr kurios.
Na, wer weiß, du hast ja auch noch ein paar spannende Stationen. Vielleicht ist da auch mal was dabei, was man mal unterhaltsam aufarbeiten könnte.
Ja, und es muss auch nicht zwingend kurios sein. Also wir haben auch ganz normale Erfahrungsberichte. Jetzt der letzte hatten wir zum Beispiel einen Erfahrungsbericht von jemand, die hat eine Station am Bundesarbeitsgericht gemacht und hat einfach erzählt, okay, was passiert in der Station, was lerne ich da, wie war denn die Ausbilderin?
Stationsrecap.
Interessant, finde ich, zum Lesen.
Absolut.
Gerade. Oder wenn ihr eine super Station hattet, jetzt beim Wacken Anwalt, bei InnoGames.
Zum Beispiel.
Einfach Jurios schreiben und vielleicht können dann andere auch von euren Erfahrungen profitieren, weil die Station, die wird ja nicht weggenommen. Die kann man ja ruhig weiterreichen, wenn man selber durch ist. Finde ich immer ganz schön, andere Menschen zu supporten mit guten Erfahrungen, die man gemacht hat. Und so tragt ihr vielleicht auch dazu bei, dass weniger Leute bei einem Ausbilder, bei einer Ausbilderin landen, die vielleicht nicht unbedingt ausbilden sollte. Ist nicht die Mehrheit, muss man sagen. Also ich hab nur Glück gehabt. Die meisten, mit denen ich spreche, haben überwiegend gute Erfahrungen. Aber ab und zu ist halt mal eine Ausbilderin, ein Ausbilder dabei. Das ist nicht so toll. Und vielleicht kann man da dazu beitragen, dass das nicht so viele erwischt. Das wäre doch vielleicht ganz gut. Und ich muss noch nachliefern. Janina, man kann euch ja, wenn man über einen Artikel besonders herzhaft gelacht hat oder sich besonders doll gewundert hat oder was Neues gelernt hat, man muss ja nicht nur Arbeit beisteuern, sondern man kann euch auch ganz niedrigschwellig einen kleinen Kaffee ausgeben. Das ist ja vielleicht auch mal eine Möglichkeit.
Genau. Wir haben eine bei mir Coffee-Seite eingerichtet für genau den Fall. Und da landet relativ wenig drin, aber das, was drin landet, benutzen wir unter anderem, um das Hosting der Seite zu machen. Also es kostet ja Geld, was ins Internet zu stellen. Und da fließt das Geld dann rein.
Ihr konntet noch nicht mal Kaffee davon kaufen. Leute, das geht so nicht.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Also,
das ist bis jetzt immer in das Hosting geflossen. Noch nie in Kaffee.
Das geht so nicht. Das geht so überhaupt nicht. Da müssen wir was gegen machen. Ich habe schon Kaffee ausgegeben. Ich mache das jetzt gleich nochmal. Und ich hoffe, dass ganz viele es mir nachtun, weil das kann ja nicht sein. Das ist ja für einen Kaffee. Wenn die Leute arbeiten ja sowieso viel, dann in ihrer Freizeit schreiben sie noch für Jurios. Ihr habt alle Spaß dran. Also gebt doch mal nicht einen Becher Kaffee, sondern halt vielleicht mal die ganze Packung Kilo Bohnen oder so. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes und haut mal ein bisschen was raus. Da muss auch noch ein Kaffee drin sein, damit Janina nachts dann oder sehr früh am Morgen.
Übermorgen kriegen wir ein Kilo Kaffee an die Impressumsadresse gesendet. Ist auch okay.
Naja, ich meinte natürlich den Gegenwert über bei mir Kaffee. Also, wobei, jetzt bringst du mich auf eine Idee. Ist aber keine Postfach, ne? Es ist ja eine Postfach.
Ist eine ganz normale Adresse.
Ja, dann könnt ihr auch
mal da Sachen hinschicken, aber jetzt habe ich die Leute auf dumme Ideen gebracht.
Hast du, Janina. Also, ihr könnt natürlich auch, habt ihr zum Beispiel Im- und Exportunternehmen und importiert Kaffee, dann schickt doch einfach eine Palette Kaffee. Das könnte man. Wir leveln das jetzt total
bitte
ab.
Bitte keine Palette, die müssen wir irgendwo hinstellen.
Ja, und ich will
Packungsweise bitte.
Ich will dann darüber eine Lach- und Sachgeschichte.
Ich werde berichten, ob irgendwas an die Postadresse angeht.
Ansonsten einfach Geld an bei mir Kaffee. Möglichst viel. So, das war mir jetzt noch ganz wichtig.
Genau.
Ines, hast du noch was?
Ja, ich habe natürlich nochmal den Hinweis auf den Survival Guide Rechtsreferendariat. Also aus meiner Perspektive absolut eine Anschaffung wert. Super, super viele Tipps, super coole Autoren. Und ihr könnt den natürlich auch bei uns gewinnen. Und zwar das die Ausgabe, die Steffi da so durchgearbeitet hat, also eine Original Gen X durchgearbeitete Ausgabe des Survival Guide Rechtsreferendariat gibt es auch noch zu gewinnen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Könnt ihr alles nachschauen, genau. Sehr cool. Ja, Janina, schön, dass du da warst. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und auch schön, dass du als Einzige pünktlich warst. Ist auch sehr gut.
Das ist aber so geil.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich wirklich gefreut.
Vielen Dank, ich glaube, das wird uns ewig nachhängen, Ines. Ja doch, der Podcast ist eigentlich so ganz nett, die meinen es auch echt gut, aber...
Sie kommen leider immer zu spät.
Die sind halt immer spät dran. Ne? Und dann haben die auch immer Technikprobleme. Oder verlorene Kontaktlinsen. Ja, ich habe heute alles mitgenommen, aber immerhin hat mein Hund keinen Terror gemacht, weil der liegt hier gerade mit einem Trichter über dem Kopf. Ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass es Terror gibt, aber nö. Der hat einen kleinen Abszess und dann lecken die natürlich immer dran rum. Und er hasst mich für diesen Trichter und er lässt mich das spüren. Jeden Tag. Also er guckt mich auch nicht mehr an und läuft lautstark mit diesem Trichter durch die Wohnung. Also das ist Absicht. Der Dackel macht das mit Absicht. Der haut den immer mit einer Kopfbewegung extra immer nochmal überall dran. Ja, aber ich hoffe, er hat es bald überstanden. In diesem Sinne, Janina, ich danke dir sehr. Wir verlosen das Buch. Abo, Like, kommentieren.
Das Gewinnspiel findet wie immer auf Instagram statt. Ihr findet uns dort unter Jura und Trash. Teilnahmebedingungen, klar, Jura-Podcast, findet ihr auf Instagram.
Und dann ziehen wir los. Dann hab einen schönen Arbeitstag. Und
Dankeschön, ihr auch.
Wir Dankeschön. Sehen uns beim dritten Guide.
Ja.
Ja, können wir machen. Oder bei der Dissertation. Die liegt bei dir ja schon rum.
Die liegt bei mir schon rum. Die habe ich vorhin ja auch schon in die Kamera gehalten. Ich habe sie noch nicht durch. Deswegen, aber ich freue mich
das
sehr drauf.
Das sind auch viele Seiten.
Dieser Podcast enthielt unbeauftragte und unbezahlte Werbung. Also eigentlich nicht, aber you name it.
Ja, aber ich hab keine Angst vor dicken Büchern. Das ist sehr hilfreich, wenn man Jurist ist. Von daher. Dann bis demnächst.
Bis dann. Ciao, ciao.
Freie Rede.